Auszeit. Der Recken-Podcast.
Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
Dieser Podcast beginnt mit einer offiziellen Mitteilung des Deutschen Handballbundes, die uns soeben erreicht hat. Ich zitiere wörtlich. Liebes Auszeitteam, nach ausführlicher Prüfung müssen wir leider mitteilen, dass wir Ihren Antrag mit knapper Mehrheit ablehnen. Die Tabelle des 11. Spieltags der Likimoli Handball-Bundesliga wird nicht als offizielle Endtabelle der Saison 2019-2020 akzeptiert. Ja und? Da machen wir eben weiter. Und sind nicht jetzt schon Meister, sondern machen die nächste Auszeit wieder mit einem fantastischen Gast. Ich bin Olli Seidler.
Und ich bin Markus Ernst. Man munkelt ja, eine Stimme hat gefehlt, sonst wäre dem Antrag stattgegeben gewesen. Der kam auch noch aus dem Handballverband Niedersachsen, habe ich gehört, weil die wollten einfach weiter guten Handball sehen. Ein Stück des Erfolges der Recken ist auch unser Jugendkoordinator. Wir haben heute mal Heidmar Felixson zu Besuch. Hallo Heidmar.
Hallo.
Du bist ja im Grunde genommen schon eine niedersächsische Handballlegende. Bist schon seit Jahr und Tag hier, hast schon von 2004 bis 2009 hier bei Hannover Burgdorf gespielt, in der Regionalliga angefangen. Kannst du dich eigentlich noch an deine ersten Stunden hier bei uns in Hannover erinnern?
Auf jeden Fall, und das werde ich auch nie vergessen, und ich glaube, das war auch so gewollt, dass ich irgendwann hier lande, über Spanien, aus Island hierher, und deswegen kann ich mich an alles ganz gut erinnern, wo ich die erste Nächte übernachtet habe. Und
wo war das?
In Schillerschlage, tatsächlich, wo ich jetzt wohne.
Ja, das hat dir so gut gefallen, dass du da gleich festgestellt hast, da bleibt der Lebensmittelpunkt.
Genau, und da war ich die erste 3 oder 4 Tage, wegen meiner Wohnung, oder das Haus war noch nicht fertig, und in Schillerschlage angekommen und dort geblieben.
Du bist 2004 gekommen, damals war die TSV ja noch in der 3. Liga, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ich glaube 2005 dann der erste Aufstieg in die 2. Bundesliga. Wie waren die Strukturen damals? Was hast du vorgefunden?
Das war auf jeden Fall ganz, ganz andere Strukturen, als ich gewohnt habe. Und ich hatte auch schon blöde Blicke von meiner Handballfreundin in Island, warum ich nach Deutschland gehe in die 3. Liga. Aber ich wusste von Anfang an, das war auch die richtige Entscheidung. Und ich denke, die beste Beispiel ist, wann wir in Trainingslager gefahren sind mit Necros Portela. Treffen war am Freitag in Burgdorf, und ich hatte meine Koffer und alles so, als ich in original optimalen Trainingslager fahre, und wir sind nach Ramlingen 8 Kilometer, und das war der Trainingslager. War ein guter Trainingslager, und aber war nicht so weit weg.
Nochmal auf deinen Namen zurückzukommen. Heidmar Felixson, aber du hast noch einen zweiten Vornamen, den kann ich überhaupt gar nicht aussprechen, man kann ihn eigentlich kaum lesen. Wie wird denn das eigentlich in der Pronunciation denn dargestellt?
Genau, das ist ganz schwierig. Das ist, man sagt eigentlich Helmar Wilhelmur Felixson. Also, und Wilhelmur ist...
Springen wir nochmal nach, Markus.
Helmar Wilhelmur.
Wilhelmur.
Ja, ganz nicht so, aber in die Richtung.
Kannst du es besser, Olli?
Natürlich kann ich es besser, aber ich werde es jetzt nicht beweisen.
Wir können natürlich auch probieren mit unserem Vulkanausbruch.
Eyjafjallajökull.
Eyjafjallajökull? Ja, so ungefähr.
Der hat mir damals auch was mit der Lufthansa kaputt gemacht.
Ach so, ja. Wir müssen ja froh sein, dass wir den Podcast überhaupt heute stattfinden lassen können, denn Olli ist Opfer des...
am Tag des Lufthansa-Streiks. Aber egal, wir haben das hier alles hinbekommen, wollen wir auch gar nicht über irgendwelche Unwägbarkeiten sprechen. Schauen wir doch lieber auf das, was fantastisch ist. Und das ist aktuell ja die Saison der TSV Hannover Burgdorf und der vielen, vielen jungen Spieler, die wir da haben. 25,7 Jahre alt im Durchschnitt, der jüngste Reckenkader aller Zeiten.
Ja, und da sind ja ganz viele Spieler auch dabei, halt mal, die durch deine Hände gegangen sind, die durch deine Hände geformt wurden. Dem muss doch aktuell, wenn du das da auf dem Spielfeld siehst, das Herz aufgehen, oder?
Auf jeden Fall, aber ich bin natürlich nicht alleine, schuld, dass wir so viele gute Leute nach oben gebracht haben, sondern es sind viele, viele andere sehr gute Trainer, die wir haben. Und aber ich merke das schon, wenn ein Vincent Büchner ein Tor macht, dann freue ich mich ein bisschen anders auf jeden Fall. Da kommen ein paar Gänsehautmomente, vor allem wenn das wichtige Tore sind. Es ist schon
Rhein-Neckar-Löwen, der genau. Ausgleich, Büchner außen angespielt, er übernimmt die Verantwortung in einer heißen Situation, wo man gegen die Rhein-Neckar-Löwen erster Hälfte -6 hatte und er macht den Ausgleich.
Ja, und das ist einfach ein fantastisches Gefühl, und ich freue mich immer einfach riesig, und das irgendwie lässt noch nicht nach.
Kannst du denn auch feststellen, dass es da einen Effekt bei euch aufgrund der erfolgreichen Bundesligamannschaft jetzt auch im Hauptverein gibt? Also nicht nur, du trainierst ja die 2. Mannschaft, aber als Jugendkoordinator hast du ja auch alle Jugendmannschaften mit im Blick, dass man da merkt, dass den Kindern oder den Jugendlichen einfach viel mehr Spaß macht, dass die das gerne gucken, dass die auch erfolgreich Handball spielen. Kann man das sagen, oder?
Definitiv. Und man merkt das auch, dass die Nähe ist viel, viel kleiner geworden. Die C-Jugendliche, die B-Jugendliche, die haben auch diese Spieler, zum Beispiel Vincent oder Veit oder wie auch immer, die haben die letztes Jahr, vorletztes Jahr einfach jeden Tag im Training gesehen und jetzt merken die zwei Jahre später, spielen die in die große Arena und deswegen einfach die Entfernung ist nicht so weit. Und das ist auch das Schöne bei uns, dass die wissen, dass wenn die hart arbeiten, dass die Belohnung wird auf jeden Fall kommen und dann auch schnell.
Wenn man da nochmal drauf blickt, Veit Mevers, Joshua Thiele, dann Janis Krone, Malte Donka, Martin Hanne, Hannes Feise, Vincent Büchner haben wir schon drüber gesprochen, Timo Kasten, den kommt ja auch aus der Reckenschmiede. Wer hat von denen für dich so den ganz besonderen Schritt bisher schon gemacht?
Ja, ich denke, man darf auch nicht vergessen, wir haben auch einen Peter Juritz, der ein sehr, sehr starker Abwehrspieler ist. Der war leider nur lange krank und den müssen wir auch auf jeden Fall auf die Rechnung haben. Aber ich denke, was mich am meisten freut gerade, natürlich für alle, aber am meisten die Entwicklung von Vincent Büchner ist natürlich fantastisch. Und die Überraschungsabwehrrakete Malte Donka, ich glaube, keiner hat mitgerechnet, dass er so einschlägt und einer von den besten Abwehrspielern von denen. Und ich glaube, die beiden... Das macht echt schon Spaß, die Beine so zu gucken.
Warst du da selber auch ein Stück weit überrascht, was da in Malte Donka drin steckt? Ich meine, dass er ein guter Abwehrspieler ist, wusstest du garantiert aus der dritten Liga, dass er jetzt den einen oder anderen Bundesligaspieler aufhalten kann, vielleicht auch noch, aber dass er dann so Raketen wie jetzt Rhein-Neckar-Löwen, Andi Schmid, Mats Mensalasen da eng an die Kette legt, kam das für dich überraschend?
Nicht ganz unbedingt, wegen Malte ist einfach von Abwehrintelligenz her einfach sehr, sehr weit. Und aber dass er so richtig so einschlägt, war natürlich nicht unbedingt zu sehen. Aber dass er gut Handball spielen oder gut Abwehr spielen kann, das wussten tatsächlich alle.
Jugendkoordinator bei den Recken in erster Linie. Wie muss man sich da deinen Tagesablauf, wie muss man sich deine Woche vorstellen?
Naja, das ist natürlich, ich bin natürlich auch Trainer nebenbei, sag mal so, viele Videostunden, was ich natürlich mir angucken musste, um die Vorbereitung für die Jungrecken. Sonst ist das Kontakte mit den Schulen, ganz viele Schulbesuche und auch HVN, Vormittagstrainingseinheiten, aber grundsätzlich...
HVN musst du nochmal.
Handballverein Niedersachsen.
Genau, Handballverein Niedersachsen mache ich auch Vormittagstraining mit den Linkshändern, da ich auch selber Linkshänder bin. Aber das ist einfach, von morgen bis abend bin ich Handball begeistert und bin einfach jeden Tag dabei. Und das ist, wie gesagt, Schulprojekten ganz viel und in die Schulen zu gehen und mich vorbereiten auf Trainingseinheiten und so weiter. Und ganz gerne gucke mir auch die Trainingseinheiten von erster Herren an, und um zu lernen natürlich.
Genau, die Recken sind mittlerweile, haben wir glaube ich 95 Partnerschulen, auch ganz viele Partnervereine, wichtiger Bestandteil deiner Aufgabe. Jetzt hast du mit Carlos Ortega und Ica Romero zwei Spanier an deiner Seite, mit denen du dich eng austauscht. Inwieweit hat das vor allem am Anfang auch geholfen, dass du für fließend Spanisch sprichst, weil du ja 3 Jahre, glaube ich, bei Bidoza Irún warst?
Genau, naja, das war natürlich Vorteil und hat einfach Spaß gemacht, mich ein bisschen so, dass man ein bisschen die Spanisch beibehält, aber jetzt mittlerweile, Ike spricht sehr, sehr gebrochene Deutsch immer noch, aber man kann sie gut verstehen, das ist kein Problem. Und mit Carlos kann man auch mittlerweile ganz gut auf Deutsch oder Englisch, und deswegen haben wir mittlerweile, sprechen wir nicht so viel Spanisch mehr. Aber war natürlich auch schön am Anfang, definitiv.
Was kann denn unsere Jugend reißen? Was ist bei der B-Jugend, was ist bei der A-Jugend möglich? Da gab es ja schon den einen oder anderen Erfolg in der vergangenen Saison, wo es echt ganz eng war.
Ja, dieses Jahr haben wir natürlich den Pech, dass wir haben 5 Leute, die letztes Jahr aus der A-Jugend rausgekommen sind. Das waren natürlich alle Top-Talente. Und jetzt haben wir so ein kleines Loch und nicht so einen großen Erfolg, aber ich sehe das unproblematisch. Man kann nicht jedes Jahr immer 4, 5 Leute, dann haben wir keinen Platz mehr nach oben, deswegen ist nicht unbedingt
die Masse. Jetzt ist ja mal Viertelfinale, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, ja. Genau. Und jetzt haben wir natürlich auch mit die Verletzungen von Martin Hanne, von Nils Schröder, ist auch noch ein Talent, den wir in unsere Reihen haben, der leider jetzt nochmal operiert werden muss. Und Ike hatte da wirklich ganz schweres Jahr hinter sich.
Also 19 Trainer.
Ja. Ja. Und ganz schwieriges Jahr, wegen einfach viele Verletzungen, und die erste Herrin brauchte ganz viele Spieler von mir, ich brauchte ein paar Spieler von ihm, und er musste natürlich dann auf die B-Jugendliche zugreifen, deswegen ist das so alles eine kleine Kettenwirkung, aber Ike macht das sehr gut, und Jungs entwickeln sich, aber wir werden wahrscheinlich dieses Jahr nicht, oder wir werden nicht diese gleiche Leistung haben können wie letztes Jahr.
Ja, du hast gerade angesprochen, die Kettenwirkung, zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Du hast ja auch in der dritten Liga häufig Probleme, überhaupt 7 Spielfähige auf den Spielberichtsbogen zu schreiben, weil eben bei Carlos ganz viele Jungs im Einsatz sind. Wie würdest du eure Philosophie beschreiben? Ist es wichtiger, dass die individuelle Klasse oder die individuelle Weiterbildung der Spieler, der einzelnen Spieler vorangeht, oder wollt ihr unbedingt jedes Jahr auch um Titel mitspielen in den höchsten Klassen?
Nein, nein. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir uns weiterhin für die A-Jugend-Bundesliga qualifizieren. Das ist das Wichtigste. Genau das Gleiche für den Nachwuchskader oder die Jungrecken. Das einzige Ziel, was ich habe, ist einfach nicht absteigen. Und wo wir am Ende landen, spielt gar keine Rolle, sondern wichtig ist einfach die individuelle Entwicklung von den Spielern. Wegen, ob wir gewinnen 10 Spiele oder nicht, Hauptsache wir bleiben drin.
Ganz spannender Spieler ist ja auch Veit Mevers, der auch in deiner Mannschaft eine wichtige Rolle spielt. Wir hatten vor wenigen Wochen Morten Olsen hier. Der hat sich auch sehr positiv über Veits Entwicklung geäußert und hat auch da anklingen lassen, dass er ihn schon in naher Zukunft oder nicht allzu ferner Zukunft, zumindest in der stärksten Liga der Welt, sieht. Wie beurteilst du das?
Auf jeden Fall genau das Gleiche. Veit hat einfach einen unfassbaren Ehrgeiz, ist trainingsfleißig ohne Ende. Der saugt jetzt alles auf, was zum Beispiel Morten Olsen beibringt, und es macht einfach Spaß, mit solchen Spielern zu spielen. Die kommen zum Training, die kommen vor dem Training und machen was, und er bleibt tatsächlich auch hinter jedem Training und macht 7-Meter-Würfe und daher... Ja, mit solchen Spielen macht das einfach Spaß.
Im Fußball sind ja gerne mal Clubs groß nachhaltig über viele Jahrzehnte, wenn sie eine einheitliche Philosophie schon von der Jugend an implementieren. Barcelona zum Beispiel, Ajax Amsterdam, beide sehr beeinflusst, auch vom niederländischen Fußball sowieso und von Johan Cruyff. Wie ist das im Handball? Ist das da auch sinnvoll, dass man schon spätestens ab der B-Jugend anfängt, das mit einzuüben, was im Profikader dann nachher gestaltet wird?
Auf jeden Fall, aber nicht unbedingt die Spielzüge, sondern eher mischen wir uns ein bisschen darauf einstellen, was wir haben für einen Trainer in die erste Bundesliga-Mannschaft, welche Schwerpunkte hat er. Zum Beispiel Carlos möchte ganz viel über Kreisläuferpositionen, gute Mittelleute haben, die in die Tiefe gehen, viel mit den Kreis spielen, so ähnliche Spielertypen wie Morten Olsen. Und da versuchen wir natürlich über die C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend auch diese Spielphilosophie zu haben. Und erst in A-Jugend und bei den Nachwuchsrecken fangen wir an, die gleichen Systeme zu spielen, sodass der Übergang schneller ist. Aber in B-Jugend ist das eher einfach die individuelle Entwicklung, die im Vordergrund steht.
Ja, aber sonst hat man ja wahrscheinlich auch das Problem, die Halbwertszeit eines Trainers in der Handball-Bundesliga ist wahrscheinlich länger als in der Fußball-Bundesliga.
Aber na gut, aber bei den Fußballvereinen ist das dann so, bei diesen, die schon angesprochen worden sind, dass die sich den Trainer eigentlich nach der Philosophie aussuchen und nicht irgendwie dann die Philosophie jeweils dem Trainer anpassen.
Ja, weil sonst müsste halt mal alle 2 Jahre ein neues System, eine neue Philosophie entwickeln, oder? Das wäre ja auch nicht im
Sinne. Ja, aber das finde ich aber nicht so schlimm. Da musste ich mir natürlich auch selber als Trainer mich anpassen und musste mir neue Trainingsmethoden, neue Trainingsideen anpassen, und das entwickle ich mich als Trainer auch, und deswegen
finde ich und aber ein mit der Qualität eines Heidmar Felixson.
Absolut.
Gepriesen und geklagt, dass wir ihn haben.
Genau, er hat ja auch in dem letzten Jahr den ersten Ausflug so für, was waren es, 3-4 Monate, glaube ich, zum TuS in Lübbecke in den Profi-Handball gemacht als Trainer. Wie war die Erfahrung da, das professionell mal zu machen und so eine Mannschaft zu betreuen, coachen?
Das war auf jeden Fall, dann war ich tatsächlich auf die andere Seite von der Kette, ne? Und dann könnte ich sagen, wen ich immer haben will und so weiter. Und ich könnte sagen, wann ist Training und wer soll beim Training sein, wann ist Abfahrt und so weiter und so fort. Da könnte ich alle Regeln stimmen und so. Das war auf jeden Fall ein tolles Gefühl.
Dann gab es ja auch nochmal ein Comeback, glaube ich. Ne? Irgendwann haben wir dich dann nochmal in der Bundesliga gesehen. Da hast du dann auch nochmal ausgeholfen. Ich glaube, in der Saison 13-14 waren es dann nochmal ein paar Spiele, oder? Auf der Platte.
Genau, ich glaube 6-7 Spiele oder sowas ungefähr. Das hat echt riesen Spaß gemacht.
Ich kann mich an ein Spiel in Lemgo erinnern. Da hatten wir, glaube ich, gar keine Linkshänder mehr. Da hat Heidmar so, glaube ich, 5 Tore oder so geworfen.
Ja, ja.
Da haben wir eine Partnerfahrt gemacht und Heidmar war, glaube ich, auffälligster Reckenspieler mit, wie alt warst du da?
Ja, da war ich, glaube ich, 34, aber habe schon, glaube ich, 2 Jahre kein Handball mehr gespielt, so richtig.
Ja, ja, ja. Aber das war doch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Wir kommen zurück zu deiner Spielerkarriere. Du hast ja, bevor du bei der TSV Burgdorf gelandet bist, warst du schon einmal in Deutschland, hast beim HC Wuppertal gespielt, bist dann aber wieder zurück nach Island gegangen. Warum?
Meine Ex-Frau war dann schwanger. Und der Arzt hier in Deutschland meinte, irgendwie könnte sein mit dem Herz von unserem Sohn, was ich Gott sei Dank nicht rausgestellt habe, sondern gesund, kerngesund und top, alles in Ordnung. Mhm. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, wir hätten auch in Deutschland bleiben können, aber wir wollten einfach wieder zurück dann, falls was kommen sollte. Und dann wären wir in die Nähe von der Familie und so weiter und so fort. Und als alles gut war, sind wir dann wieder, haben wir die Koffer gepackt und sind dann nach Spanien gegangen.
Nicht nach Deutschland, sondern nach Spanien.
Von 2002 bis 2004, was war das Besondere damals da in Spanien? Was ist das Besondere am spanischen Handball und der Reiz?
Ich hatte tatsächlich 2 Jahre lang keine normalen Schuhe an, außer die Handballschuhe, sondern war das nur Flipflops. Und ja, das Wetter war natürlich toll. Wir haben direkt am Strand gewohnt, hatten auch Schwimmpool im Garten gehabt.
Ich habe schon Winterreifen an den Schuhen gerade.
Ja, und
die brauchst du da nicht in Spanien.
Das Essenkultur in dem Baskenland kann auch Ica Romero auch bestätigen. Das Essenkultur ist einfach fantastisch und das, wie die Leute das Leben genießen und so weiter, das war einfach, ja, die Zeit wird man auf jeden Fall nicht vergessen.
Kann ich die Anekdote anbringen, weil wir ja beim Wetter und Spanien sind, als wir Juan Andreu in einem Kader bei uns hatten, den Spanier, Kreisläufer, ja. Die älteren Hörer hier werden sich noch erinnern, dass er das erste Mal hier im Winter dann war, hat er das erste Mal in seinem Leben Schnee gesehen. Der war völlig von den Socken. Der wusste gar nicht, was los ist. Der hat Joachim Hickerüth, seinen Kreisüberkumpel, damals angerufen, dass er ihn abholen soll, weil er gar nicht sich getraut hat, mit dem Auto loszufahren.
Also. Schnee kennt er halt mal, klar. Logischerweise gar keine Frage. Aber das muss ich auch nochmal fragen zu Island. Ein Land mit 320.000 bummelig Einwohnern. Aber, ist richtig in Erinnerung, 2008 Handball-Silbermedaille bei den Olympischen Spielen?
Ja, genau. Das stimmt.
Hä? Wieso seid ihr eigentlich so eine Sportnation?
Ich glaube,
und warum seid ihr so gut im Handball?
Nicht nur Handball, aber ich glaube, das ist einfach die Grundmentalität, was wir kriegen von der Muttermilch. Und die, ja, die ganze Nation ist sportbegeistert und du fängst halt im Kindergarten an, fängst du an zu klettern und wenn du runterfällst, dann brichst du halt deinen Arm und dann lernst du wieder besser zu klettern. Hier in Deutschland ist natürlich Boden für Klettern im Kindergarten, was ich nicht verstehen kann. Ja. Aber Sport ist einfach von Kindergarten über die Grundschulen, über die Gymnasium und so weiter, ist einfach ja, das A und O. Ich kann auch Beispiel sagen, wenn Mathe in Grundschule ausfallen sollte, eine Woche lang klingelte Telefon bei einem Schulleiter, warum keine Mathe stattfinden. In Island würde wahrscheinlich das Telefon klingeln, wenn Sport eine Woche ausfällt.
Ja. Das ist in der Tat bei uns an den Schulen echt ein Ding, dass als erstes wird Sport gestrichen. Sport und Kunst und so, dann dauert es schon eine Weile. Aber ich abonniere auf jeden Fall jetzt isländische Muttermilch.
Die soll sehr gesund sein und auch sehr gut. Gesund. Vor allem produziert die auch hervorragende Trainer, die dann ja auch in Deutschland sehr erfolgreich sind. Man siehe ja. Dago Sigurdsson, Alfred Gislason, um nochmal die Spitze des Eisbergs zu nennen, Heidmar Felixson natürlich auch. Möchtest du mal Profitrainer wirklich werden? Oder bist du mit dem, was du jetzt machst, als Jugendkoordinator und dich um die Jungs kümmern und quasi Rohdiamanten, ich will nicht sagen schleifen, aber auf jeden Fall produzieren, zufrieden?
Ich bin sehr glücklich. Auf jeden Fall. Und meine Arbeit macht sehr viel Spaß und ich gehe sehr gerne zur Arbeit, auch wenn das manchmal mühsam ist und so weiter. Und immer wieder von Jahr zu Jahr immer neue Spieler, immer die gleiche, gleiche Routine wieder, die Entwicklung. Aber die Jugendlichen werden immer unterschiedlicher und werden immer schwieriger. Aber
das was heißt das? Die werden immer schwieriger. Ich habe selber Kinder.
Es ist schwieriger, die Kinder sich voll auf die Sportart zu motivieren, wegen einfach die Medien sind und die Ablenkung ist einfach so ist viel, viel größer. Ne? Die Konzentration im Training, die halten nicht die Konzentration über die 90 Minuten, so wie früher. Da ist,
wobei man ja auch sagen muss, also ich hab jetzt keine Kinder, aber mein Nachbar hat einen Sohn, der ist jetzt 16 und der ist bei diesem unsäglichen G8 noch die letzte Klasse gewesen.
Ja, gehört mit dazu.
Da haben die, der kommt glaube ich um 16 Uhr aus der Schule und muss um 17 Uhr wieder beim Training sein. Dann fällt es auch wirklich nach 8 oder 9 Stunden schwer, da die Konzentration hochzuhalten. Wenn ich da an meine Schullaufbahn denke, da war dann um 13 Uhr in der Regel Feierabend, dann hast du Mittag gegessen, eine Stunde geschlafen, Hausaufgaben gemacht und dann bist du zum Training gegangen und dann warst du einfach, fand ich, deutlich aufmerksamer. Das kann auch ein Grund sein. Ne?
Definitiv. Und die zweite Sache ist, natürlich durch die schulische Belastung, die ist enorm, das merken wir auch mit unseren Spielern. Wir haben viel Kontakt mit den Lehrern und so weiter. Wir wollen immer wissen, wie Stand der Dinge ist mit den Noten und so weiter. Und der Unterschied ist ja, glaube ich, jetzt heutzutage gegenüber von vielleicht 10, 15, 20 Jahren, dass die Kinder auch andere Sportarten probiert haben und auch einfach mitgemacht haben und haben sie deutlich später sich entschieden. Zum Beispiel in Island, ich meine, du entscheidest dich erst vielleicht mit 17, 18, 19. So, wähle ich Handball, Basketball, Leichtathletik oder Fußball am Ende? Ich habe, glaube ich, mit 21 schon richtig die Entscheidung getroffen.
Du warst ja Fußballer durch und durch auch und hättest auch da eine Karriere einschlagen können,
ja,
oder?
Und deswegen, man merkt das auch, dass die ältere Generation, die können tatsächlich Tischtennis, Tennis und so, die können alle Sportarten. Aber jetzt die Fußballer oder jetzt die jugendlichen Handballer, die können tatsächlich nur Handball. Wenn wir die Fußball machen beim Warmmachen, das ist, sollte eigentlich auf YouTube hochgeladen
werden. Wird von Jahr zu Jahr schlechter, ja, das stimmt.
Da bitte ich nochmal ganz kurz die Augen zu schließen. Wir erinnern uns an den 5. Juni 2011. Es ist ein warmer Tag in Niedersachsen. Der legendäre Trainer Kurt Becker steht an der Seitenlinie und wechselt beim Stand von 3:3 Heidmar Felixen ein. Es geht gegen Eintracht Nordhorn in einem Fünftligaspiel, also Oberliga Niedersachsen. Und es fällt das 3:4 für Nordheim. Aber dann schießt er davon, ist allen enteilt und macht den Treffer zum 4:4. Und im Endeffekt gibt es noch den 5:4 Erfolg für den Verein Ramlingen-Elershausen.
Ich wollte gerade sagen, sind da so wenig Tore im Handball
gefallen? Und zwar ist das Fußball und in der Oberliga und da war Heidmar Felixen mit dabei. Und du hast einen Treffer erzielt in der Oberliga bei diesem legendären Spiel gegen Eintracht Nordheim. Hast eigentlich nur gegen Nordheim getroffen in der Oberliga, nämlich im Hinspiel hast du auch getroffen gegen Nordheim. Wie kommt das denn, wie kam das dazu, dass du also nicht nur Profi-Handballspieler, sondern eben auch im Fußball in der 5. Liga hast reüssieren können?
Ich glaube, das hat einfach mit das zu tun, dass ich mein ganzes Leben lang Fußball gespielt habe und ich habe auch mit 16 war ich der dritte Jüngste, der in die isländische Liga gespielt habe damals. Mit 16 und ich habe nie Fußball losgelassen und auch als ich Profi war, bin ich trotzdem nach Island gegangen und habe in meiner Sommerpause in die erste oder zweite oder dritte Liga Fußball gespielt und irgendwann habe ich meinen guten Freund Kurt Becker getroffen und ja, ich glaube, auf dem Bierdeckel haben wir irgendwann unterschrieben, dass wenn Vertrag ich Bock gemacht. Habe, dann soll ich vorbeikommen. Und ich
unbefristet.
Ich bin vorbeigekommen und dann ging das alle ratzfatz und das war echt eine tolle Zeit und ich bin sehr dankbar, dass Kurt mir das erlaubt habe, aber das hat echt Spaß gemacht.
Der isländische Fußballstar des SV Ramling.
Und in der Szene kennst du dich eh auch aus, bist Fan von welchem Club?
Manchester United. Es gibt auch nur einen Verein. Das ist nur Manchester United. Alles andere müssen wir nicht diskutieren.
Und im Theater of Dreams schon mal gewesen, in Old Trafford?
Ja, zweimal.
Zweimal.
Genau. Einmal, Entschuldigung. Ich bin zweimal in Barcelona gewesen. Einmal in Manchester.
Einmal Manchester, bei einem Spiel von Manchester United.
Gegen aber Tottenham.
Da läuft es doch jetzt schon seit längerer Zeit nicht ganz so gut, oder? Da hast du zu leiden im Moment.
Ja, aber das ist alles Lernprozess. Es kommt noch.
José Mourinho, eine Legende auch bei Manchester United.
Nein, nicht so wirklich.
Zumindest war er mal Trainer.
Ein großes Missverständnis.
Bevor er rausgeriegelt wurde. Trainer für die Bundesliga?
Ich bin auf jeden Fall nach der Zeit auch in Lübeck, wo ich das so ein bisschen rangeschnuppert habe und auch einfach durch meine Erfahrung und so weiter. Selbstverständlich möchte ich gucken, ob ich das kann, definitiv. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem immer noch sehr glücklich, wo ich jetzt gerade bin.
Ich glaube, Olli meinte schlecht. Mourinho, aber du hast es.
Lass ihn mal aussprechen.
Das Bewerbungsschreiben, das Heidmar Felix dann für die Liqui Moly Handball Bundesliga ist angekommen. Bist glücklich, wo du bist.
Nein, hast du ja unterstrichen, genau.
Und Heidmar hat ja auch so einen Vertrag, wo er gar nicht raus kann. Das ist das.
Genau, das wird auch raus. Eine Herausforderung.
Du hast 55 Länderspiele, glaube ich, für Island gemacht. Wie war das für dich? Was war das für ein Gefühl, immer für die Nationalmannschaft auch auflaufen zu dürfen?
Natürlich jedes Mal die Nationalhymne hören zu können und zu dürfen, war natürlich immer sensationell. Die Spielminuten waren etwas eingeschränkt, wegen der beste Handballer, der Island hatte, war Stefansson, war natürlich vor mir, deswegen habe ich schön guten Polster den Hintern. aber trotzdem hat man natürlich immer versucht, sein Bestes zu geben und ein paar Spiele hatte ich ganz gut dabei und die noch in Erinnerung bleiben, aber wie gesagt, jeder Länderspiel war einfach toll.
Wie viel, du bist jetzt ja schon mehr als 10 Jahre in Deutschland insgesamt, wie viel Isländisch steckt noch in Heidmar Felixson und wie viel ist vielleicht schon Im Isländer hat man Felix und Deutsch drin.
Meine Freunde sagen auf jeden Fall, dass die brauchen einen Übersetzer, wenn ich mit denen rede, wegen ich wechsle immer oder ich vergesse die Wörter und so weiter.
Also die Freunde in Island?
Ja. Meine isländische Freunde, sagen wir so. Und mein Schwager auch, der versteht mir überhaupt nicht. Und manchmal, wenn wir schreiben, WhatsApp oder sowas, dann merke ich überhaupt nicht, dass ich ganze WhatsApp auf Deutsch geschrieben habe und schicke das weg. Nein, ich glaube schon, dass ich mittlerweile sehr, sehr deutsch bin, aber ich genieße das immer, wenn ich Island besuche und meine Familie und so, aber das ist immer über kurzer Zeit und deswegen.
Gibt es da eigentlich Unterschiede, oder sagst du, das ist so typisch isländisch und das ist typisch deutsch? Gibt es da so Klischees, die auch wirklich zutreffen?
Ja, die Deutschen sind natürlich akkurat und Bürokratie natürlich ändert sich auch nicht, obwohl wir 2019 haben. Ja, das natürlich ist immer ein bisschen mühsam, aber Island ist, glaube ich, so zwischen Spanien und Deutschland. Spanien ist sehr locker, Deutschland ist sehr strukturell und Island ist da irgendwo
perfekt.
So in die, genau da in die Mitte.
Wir haben ja viele Hörer, die mit Sicherheit auch schon mal in Island waren, viele aber auch noch nicht. Was würdest du denen empfehlen oder warum soll man unbedingt Island besuchen?
Natur. Island ist Natur pur, ohne Ende. Das ist viele Wasserfälle, diese warme Quellen.
Das sind Geysire, glaube ich, oder was ist
genau,
das?
Genau, Geysire und einfach warme Bäder überall mit bubbelndes Wasser. Die Menschen sind sehr freundlich, sehr offen. Essen ist, finde ich, sowieso immer ganz gut.
Aber man sieht doch ein halbes Jahr bei euch die Sonne nicht, oder? Ist das nicht so?
Und deswegen solltest du im Sommer dahin fahren.
Also wie du das immer machst.
Genau. Nein, aber die Natur ist einfach fantastisch. Und das Schöne an Island ist auch, dass du kannst wirklich eine Stunde fahren, du hast drei verschiedene Wettersituationen gehabt. Und deswegen, das macht einfach Spaß. Das Wetter, oder sag mal, das Regen kommt nicht von oben wie hier, sondern eher von unten.
Du bist ein Naturmensch, du bist aber auch ein Familienmensch neben dem Sportmenschen. Du hast vier Kinder, wenn ich das richtig gezählt habe.
Genau.
Wie ist das auch jetzt hier mit der Familie? Und ich glaube, irgendwie da, wo du wohnst, ist das auch relativ natürlich. Man könnte fast sagen, es ist ländlich.
Ländlich, genau. Sehr ländlich. Der Nachbar gegenüber hat die Kühe und dann ist der Tierarzt auf die andere Seite mit den Pferden. Ich habe auch selber Pferde, Hühner, Wachtel, zwei Hunde. Und ja,
Wachteln auch.
Wachtel auch, genau.
Das heißt, so Hühner und Wachteleier kann man auch über halt mal Felix
und genau, erzählen. Und aktuell habe ich ganz viele in meinem Kühlschrank, deswegen einfach vorbeikommen.
Ja, ich beziehe regelmäßig bei halt mal, ja, aber im Oktober hattest du mal keine, da haben die nämlich nichts gelegt, hast du gesagt, die Hühner.
Ja, die Wachtel aber legen
die Wachteln Bombe. Hast du gehabt, ja, das stimmt. Man kann bei halt mal wirklich noch sagen, da ist wirklich Bio, weil du siehst dann in dem Karton völlig unterschiedliche Größen an Eiern, eins riesengroß, also ein XXL-Ei, dann auch mal ein XS-Ei, eins blau, eins grün, eins normal, also da ist alles dabei. Bekommt einem aber sehr gut, kann ich nur empfehlen.
Was bedeutet dir das? Was bringt dir das? Was ist das für eine Qualität?
Das ist auf jeden Fall der perfekte Ausgleich von Sport, definitiv wegen. Da kommt man auf jeden Fall ein bisschen runter und man ist alleine da oder vielleicht kommt mein Nachbar rüber und man trinkt vielleicht ein Bierchen auf der Terrasse und guckt sich die Hühner an oder so. Das ist einfach ja, der perfekte Ausgleich, wenn man frustriert nach einem Spiel oder nach dem Training oder wie auch immer, da kann man auf jeden Fall immer abschalten.
Es ist aber ja auch viel Arbeit, wenn man so mal Dokumentationen über Landwirte sieht, dann ist das ja nicht so, dass die den ganzen Tag auf der Terrasse sitzen, Bier trinken, sondern da gibt's muss man den Stall ausmisten oder weiß ich was machen. Machst du das alleine? Machst du das mit einer Frau? Oder wie teilt ihr euch die Aufgaben?
Ja, grundsätzlich mache ich das alleine. Mein Schwager hat zwei Jahre lang hier gewohnt, wegen seiner Söhne haben bei 96 gespielt oder in der Jugend. Und jetzt ist der leider weg. Er hat natürlich ganz viel für mich gemacht. Aber mein bester Freund ist mein Nachbar. Und wenn ich zum Beispiel auf Lehrgängen bin oder sowas, dann weiß ich auch, dass mein Nachbar da komplett alles übernehmen kann. Aber sonst mache ich das alleine. Und macht das auch gerne. Das ist auch kein Problem.
Wir haben hier, wenn wir Profis, Spieler hatten, mit denen darüber gesprochen, wie so deren Väter sich eingemischt haben oder noch einmischen in den laufenden Spielbetrieb und sie kritisieren oder loben etc. Wie machst du das mit deinen Kindern? Ist das so, dass du da, weil du so ein Sportass bist, dann dementsprechend einen besonders kritischen Blick auf bestimmte Dinge hast? Oder bist du eher der positiv Bestätigende? Wie machst du das? Ist das anders im Umgang mit den Kindern als mit den Jungs in der Akademie?
Nee, tatsächlich vielleicht schon, aber man hat vielleicht ein bisschen andere Nähe. Mein Sohn hat auch hier bei uns, meine Kinder wohnen alle in Island und mein Sohn, 20 Jahre alt, hat ein Jahr hier bei uns gewohnt oder bei mir. und hat auch Handball gespielt. Aber den habe ich genauso behandelt wie alle anderen. Aber natürlich hatte man zu Hause ein bisschen mehr Möglichkeiten mit den Juräten und so weiter und so fort. Aber ich denke, seit 2012 mache ich die Jugendarbeit und ich habe auch sehr, sehr viele Eltern gehabt, die mir vielleicht gezeigt, wo ich zum Beispiel aussuchen kann, was war gut, was war nicht gut. Wegen du hast Eltern, die sich einmischen, du hast Eltern, die objektivlos einfach auf die Situation, sag mal, wirken. Du hast so viele verschiedene Eltern und ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass ich könnte das so irgendwie steuern, dass ich nicht nervig war oder sowas. Und ich zum Beispiel würde nie zum die Trainer gehen von meinen Jungs und sagen, ey, warum spielt man so nicht?
Das, aber das gibt's schon, oder?
Ja, natürlich gibt's, das gibt's immer noch.
Ich habe schon so 10 Minuten WhatsApp-Voicemails, irgendwie, warum jetzt das Kind nicht spielt und weiß ich was alles.
Das wird eher schlimmer als besser, oder?
Richtig, richtig.
Wie sind deine Erfahrungen da?
Ja, das wird auf jeden Fall schlimmer wegen, entweder ist das so, dass die Jugendlichen werden mehr gehütet, die trauen sich vielleicht nicht, wegen wenn die Kinder schon 16, 17 Jahre alt, dann sollen die schon in der Lage sein, die eigene Meinung sagen und nicht, dass die Eltern bei den Trainern anklopfen. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch an die Jugendlichen und das ist dann ein bisschen ärgerlich und ein bisschen mühsam, wenn die Kinder von Söhnen, die 17, 18 Jahre alt sind, sagen, hey, was ist da los und so weiter. Wegen da sollen wir auf jeden Fall die Jugendlichen bei uns im Verein so erziehen, dass die nicht unbedingt Angst vor uns haben, aber Respekt, ja. Aber die sollen schon mit uns reden können.
Jugendliche, gutes Stichwort. Du hast gesagt, ihr habt seit dieses Jahr in der Jugend jetzt nicht so ganz so stark aufgestellt, also vor allem in der Breite nicht, aber qualitativ ja doch immer noch hochwertig, wenn man gerade auch so die U17-Nationalmannschaft sich anguckt, ist ja auch mit, ich glaube, Justus Fischer heißt er, ein guter Kreisläufer.
Oder? Sehr guter Kreisläufer.
Ja, drin. Kann das so der nächste Rohdiamant der für die Recken werden oder gibt es da noch ganz andere Talente, die sich im Verborgenen momentan noch bewegen?
Ja, ich meine, wir haben tatsächlich so 3, 4, die noch im C-Jugendbereich, B-Jugendbereich. Justus Fischer ist einer von denen sicherlich, das ist ein großes Talent, der ist auch groß und wenn man denkt, dass er noch B-Jugend spielen darf, aber spielt mal jetzt bei mir in die dritte Liga und macht das auch sehr gut, sehr gut. Der ist immer noch so ein kleiner Träumer, ne? Das ist so lalala und so weiter, aber ich habe eine riesen Hoffnung, dass der junge Mann viel, viel Freude in die erste Liga machen wird in ein paar Jahren.
Es gibt auch gelegentlich mal Stimmen, die sagen, ja, Handball muss noch mehr für Integration tun, es müssen noch mehr Kinder in den Handballsport gebracht werden, die eben nicht ihren Entwicklungshintergrund in Deutschland haben etc. Was kann da Handball noch mehr machen oder ist das ausgereizt oder sind die Argumente da zutreffend?
Ja, sicherlich, wenn man einfach sieht, bei uns in Region Hannover, welche viele, sag mal, von ausländischen Hintergrund sind wenig. Wir haben tatsächlich 2, 3 bei uns, aber das ist auch die Arbeit von den Vereinen. Die müssen halt mehr und intensiver in die Schulen gehen. Die müssen in die dritte Klasse, in die vierte Klasse, wo wir uns jetzt befinden. Wie gesagt, mit unseren 95 Partnerschulen. Wir können natürlich nicht alle Partnerschulen jedes Jahr besuchen, aber dadurch kann man auf jeden Fall die Interesse wecken und dadurch kriegen wir auch sehr, sehr viele Kinder zum Handball. Und wichtig ist auch, wenn wir nach Helmstedt fahren oder wenn wir in Zelse sind oder Hameln oder wie auch immer, die sollen definitiv nicht zu uns kommen, sondern die sollen einfach zum Handball kommen. Und wir sehen auch auf jeden Fall da sehr, sehr positive Entwicklung und vor allem, was passiert in Basinghausener Raum. Die haben Grundschulliga. Die ist sehr, sehr effektiv und das ist vorbildlich, wie die das alles aufgebaut haben und das müssen wir uns echt in die Nase fassen, warum wir das nicht hier haben und das ist auch eine Idee und ein Teil an die nächste Entwicklungsstufe, was wir machen werden, ist diese Grundschulliga versuchen auf jeden Fall hier in Hannover auf die Beine zu stellen.
Ja, es steht und fällt am Ende dann immer mit den handelnden Personen und dem Einsatz vor allem und ich glaube gerade in Basinghausen, wie du gesagt hast, Pilotprojekt, was sehr erfolgreich ist, aber auch da gibt es einige wenige Leute, die das ganze Kind am Laufen halten. Das ist ja, glaube ich, häufig so das Hauptproblem, oder?
Die Kinder kommen nicht von alleine, man muss die abholen. Das ist so.
Jetzt ist logischerweise wie überall im Leben auch nicht alles immer Gold und es gibt auch mal Tränen und es gibt auch mal Schicksalsschläge. Und das war jetzt bei euch gerade in der Jugendarbeit und in der Nachwuchsarbeit bei der TSV Hannover Burgdorf der Fall. Axel Unruh, der seit 2012 im Trainerteam war, ist nach Krankheit gestorben, im Alter von nur 53 Jahren. Dirk Pauling mit 51 Jahren, ebenfalls verunglückt in Österreich. Wie seid ihr damit umgegangen und was habt ihr für wichtige Menschen verloren?
Oh, sehr wichtige für Menschen auf jeden Fall. Und wenn man bei Dirk anfängt, wir kennen uns so lange, seit 2004 haben wir zusammengespielt und ich habe Dirk einfach kennengelernt als ein wirklich guter Mann. Die ganze Familie mit den Paulings, das war einfach eine wunderbare Familie und ja, das war ein tiefer Schlag. Tiefer Schock, die keiner mitgerechnet hat. Und das Gleiche kann man über Axel Unruh sagen. Der hat wirklich Spuren hinterlassen, jetzt bei uns im Verein und vor allem bei den Jugendlichen. Der war ein geschätzter Trainer. Die Jugendlichen haben gerne bei ihm trainiert. Der war gerne gesehener Gast in andere Hallen. Deswegen, das war einfach für uns herber Rückschlag. Und sowas verdaut man auf jeden Fall nicht von 0 auf 100 und ich weiß auch, dass die Spieler, der er schon betreut hat, die werden schon etwas länger daran knabbern haben müssen.
Gedenkminute hattet ihr, ne, vor eurem letzten Spiel, glaube ich.
Genau, und ja, das genau. War ein bewegender Moment auf jeden Fall auch in die Halle. Und,
die Bundesliga-Mannschaft hat ja auch Trauerflor gegen Nordhorn, glaube ich,
genau.
Weil Dirk ja auch einer der Aufstiegshelden da mit war und dann Co-Trainer von Frank Carstens, glaube ich, 2009. Ne? Genau. Und die gesamte Familie auch ehrenamtlich tätig ist. Sind solche Schicksalsschläge, sorgen die bei dir auch dafür, dass du das Leben nochmal so ein Stück bewusster wahrnimmst und man vielleicht einen Gang runterfährt und sagt, Mensch, im Moment ist ja alles so, man hat das Gefühl, alles bewegt sich auf der Überholspur ganz links. Ist das für dich sowas, wo du selbst reflektierst auch mal und sagst, Mensch, es kann so schnell gehen und kann so schnell vorbei sein. Mache ich mal heute ein bisschen weniger und lässiger und sehe vielleicht nicht über jeden Fehler, den meine Jugendlichen im Training machen, gleich 10 Liegestütze verteilen, sondern sehe ein bisschen drüber weg?
Ohne Frage. Es ist immer ein bisschen blöd zu sagen, das muss etwas sowas passieren, wenn man anfängt, darum zu denken, wegen wenn alles glatt läuft, alles wunderbar läuft, dann denkt man, man kann immer weiter, aber man denkt natürlich ganz anderes darüber nach und ich glaube, man muss halt einfach auch ein bisschen das Leben genießen. Es kann immer alles schnell vorbei sein und das haben wir jetzt gerade auch gemerkt und deswegen sollte man die Sache etwas lockerer ansehen und wie gesagt, ein Fehler mehr oder weniger macht auch nicht die Kuh fett, sondern man soll einfach das Leben genießen.
Ich glaube, man würde Axel und Dirk, glaube ich, die zur Ehre gereichen, wenn man mit Lust und Freude weiter auch am Handball arbeitet und auch vorausblickt. So zum Beispiel eben auch auf das, was die TSV Hannover Burgdorf jetzt in der Handball-Bundesliga demnächst vor der Nase hat. Wenn ich das richtig erinnere, Wetzlar nächstes Spiel und dann kommt ein Kracher, THW Kiel, das Auswärtsspiel. Grundsätzlich muss man sagen, nach diesen 11 Partien, die jetzt absolviert worden sind, mit nur 3 Minuspunkten und so einem unfassbar guten Start, du hast sicherlich vielleicht eher einen Einblick gehabt. Ich weiß nicht, hast du damit gerechnet, dass das so abgeht, dass auch deine Jungs so einschlagen?
Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, alle hatten schon schon mal ein Kribbeln im Bauch auf jeden Fall vor der Saison. Wo geht die Reise hin? Dass die Reise in diese Richtung hingeht, glaube ich, hat viele Menschen überrascht. Und man merkt das auch, welchen Auswirkungen das hat in der ganzen Region. Und auch innerhalb von Vereinen und außerhalb von Vereinen. Das kommen ja Leute und die reden mit mir, was ist da los? Und ich wusste überhaupt nicht, dass diese Menschen überhaupt Sport kennen. Und daher hat das einfach eine bombastische Auswirkung. Und ich glaube nicht, dass einer mitgerechnet hat, dass auch das 5-6 Nachwuchsspieler so großen Anteil auch daran haben.
Was sind für dich die markantesten Gründe hinter dem aktuellen Erfolg?
Ich glaube, das ist einfach super Kombination zwischen Jung und Alt. Die Harmonie ist perfekt, würde ich sagen, jetzt mittlerweile. Natürlich, durch den Erfolg wird auch die Kombination noch stärker und noch besser. Aber wenn ich höre von Fabian Böhm, dass er sogar vor dem Saison gesagt hat, dass die Kabine oder die Situation oder die Stimmung nach den Trainingseinheiten in der Vorbereitung so toll war, hat man natürlich auch gemerkt, dass die Kombination einfach super ist. Und auch die Spiele, die Morten Olsen einfach grandios bis jetzt auf die Platte bringt.
Und er hat, das haben wir auch neulich mal festgestellt, das Wappen geküsst nach einem Treffer. Also er hat sich ja sowieso auch immer mit dem Verein identifiziert, klar. Aber dass er auch so emotional komplett aus der Hose springt, wenn er einen Treffer erzielt, das war irgendwie, hat er verkürzt mit seinem Treffer gegen Rhein-Neckar-Löwen auf nur noch 4 Rückstand und ist richtig explodiert. Also insofern ist das auch etwas, was die Jungen dann dementsprechend komplett mitnehmen können. Sind das diejenigen, von denen man absolut profitiert?
Definitiv. Vor 2-3 Jahren hat man manchmal Morden gesehen nach dem Training, wo er seine Kapuze hat und ist dann einfach ohne Tschüss zu sagen in die Kabine, in sein Auto gestiegen und weg war er. Aber jetzt ist das ganz andere Morden. Der hat nicht mehr die Kapuze an und der geht auf jeden zu, redet mit jedem. Und obwohl das ist Hannes oder Veit oder Malte, der kommuniziert viel, viel mehr und das ist einfach großartig, wie er sich jetzt präsentiert. Aber apropos mit den Wappenküssen im Fußball, sag mal immer, das bedeutet, nächstes Jahr ist er weg, ne?
Ja, ist ja auch kleiner, so könnte er da nicht noch was machen. Also ich meine, wir haben ihn auch schon gefragt, das Markus.
Kasper Mortensen aber auch gemacht damals in Hamburg. Ich erinnere mich beim ersten Final Four gegen Wetzlar im Halbfinale hat er auch das Wappen geküsst und da war auch schon klar, dass er danach beim FC Barcelona spielen wird.
Also. Genau. Aber Morten will ja jetzt dann eher Richtung Karriereende denken. Ich meine jetzt mal ehrlich, also vielleicht kann man da nochmal was anschieben. Also.
Aber vielleicht warst du die letzten 2 Wochen im Urlaub, Olli, ich weiß es nicht. Er wurde ja schon bei Goodme vorgestellt und hat da auch einen, ich glaube, rechtskräftigen Vertrag unterschrieben.
Ja, aber was,
ich sehe das, muss ich sagen, unscharf, dass der nächstes Jahr noch bei uns spielt. Aber vielleicht hat Heidmar wird ja daran arbeiten, dass Veit Mewas den nächsten Schritt geht und vielleicht sitzen wir hier in einem Jahr wieder bei der nächsten Auszeit und Heidmar erklärt uns, warum Veit Mewas so gut geworden ist.
Und atmen dann tief durch, wenn das Wappen küsst, dann wissen wir dann. Dann war es das wieder.
Ja, das lassen wir nicht mehr zu. Wir müssen das Wappen auf die Rückseite machen, glaube ich. Das ist besser, dann kann man es nicht mehr küssen.
Ja,
oder?
Das stimmt auf jeden Fall.
So, sind wir schon bei Voll auf die 12, Olli?
Ich würde sagen.
Voll auf die 12.
Legen wir los. Wir haben so eine Kategorie, Heidmar, wo wir ganz spezielle Fragen stellen und die du dann beantworten musst.
Das hättest du mir ein bisschen besser
vorbereitet. Ja, das verraten ja nun nicht alles. Ich würde anfangen und ich würde gerne wissen, auf welche isländische Tradition du überhaupt nicht verzichten kannst.
Schafsköpfe essen.
Schafsköpfe essen?
Ja.
Wie? Ganz? Wie schmecken die denn? Oder was?
Ich habe sogar 2 Stück in die Truhe zu Hause in Schillerslager. Hat mein Vater mir gebracht.
Das wann, ist die holst du zum Fest. Weihnachtsmenü dann raus? Oder?
Nee, das ist immer im Februar. Dann gibt es so einen Monat, genauso wie Spargel seit hier quasi. Ne? Und dann isst man quasi ganz viele vergammelte Sachen. Zum Beispiel Vergammelhai, Schafshoden, Schafsköpfe und so weiter. Trockenfisch.
Und jetzt haben wir erklärt, bisher warum die Isländer so gut sind. Ja, aber jetzt weißt du, warum die Isländer so sportlich so gut sind. Die ernähren sich gut. Gesund.
Genau. Also, aber Schafshoden,
wonach schmeckt das?
Mit der Schafshoden?
Das ist halt ganz zartes Fleisch und vor allem die Backen, das ist ja Fleisch.
Also wenn du mal eine Anfrage kriegen solltest fürs Dschungelcamp in Australien, dann würdest du sofort Ja sagen.
Ja, das würde mir wahrscheinlich nicht mehr schocken. Ne?
Schlitten oder Sonnenschirm, wo machst du Urlaub?
Oh, schwierig. Ich genieße die Sonne einfach unglaublich, aber ich fahre genauso gerne Weihnachten nach Hause zu meinen Eltern.
Das ist doch so, ne, dass ihr dann doch sehr lange das da dunkel habt bei euch, oder?
Ja, wir haben quasi über die Oktober, November, Dezember, Januar ist sehr dunkel. Februar.
Wie macht man das dann? Hast du dann irgendwie so Lichtquellen oder sowas? Oder
ja,
bringt man sich anders zum Glühen?
Glühwein.
Nein, es ist schon sehr dunkel, auf jeden Fall. Und wenn ich zum Beispiel da hingehe und mit meiner Frau, die auch deutsch ist, über Weihnachten, die macht da einen Winterschlaf. Also die schläft quasi 24 Stunden und wacht wieder auf, wenn wir in Deutschland sind. Aber ich habe tatsächlich gar kein Problem mehr damit. Und in Island sind die Stromkosten sehr wenig. Deswegen ist in jeder Zimmer die Tür auf und Licht an, wenn zu Hause ist. Das ist ganz anderes als hier.
Wie oft hast du im Nachgang bereut, Handballprofi geworden zu sein und nicht Fußballprofi, weil man da ja doch mindestens das 10-fache an Geld verdient?
Nicht einmal. Ich glaube schon, dass dann wäre ich definitiv nicht hier in Deutschland und ich würde auch nicht hier sitzen. Aber ich hätte gerne nachhinein gewusst, wie weit ich gekommen wäre als Fußballer. Aber getauscht würde ich das nicht.
Was war deine Position?
Stürmer.
Torschütze, ja.
Linksfuß. Verrückter.
Ah. Ein Arjen Robben des SV Ramlingen oder?
Was ja, war, genau. Ja, war das dein Move, so von rechts außen nach reinlaufen, parallel zur Torlinie
Nein.
und dann reinhauen?
Meiner war einfach Ball wegschießen und hinterher zu laufen und ich wusste, dass ich schneller war als die Abwehrspieler.
Und 1,90 Kopferkompetenz?
Ja.
Auch vorhanden.
Zurück zum Handball. Also gespielt in der Bundesliga, unter anderem angefangen ja bei Wuppertal, bis dann bei Hannover Burgdorf in der Regionalliga gewesen. Was war denn handballerisch dein größter Erfolg im Verein?
Ja, ich denke der Aufstieg in die erste Liga. Der Aufstieg in die zweite Liga war auch schon, aber mit die Mannschaft hätten
2005 war das?
Ja? Genau, mit die Mannschaft, mit Tutzkin, mit Jörg-Uwe Lütt, Jiri Welling, Christopher Nordmeier, Dirk Pauling und so weiter, da hätten wir aufsteigen müssen. Aber der Aufstieg in die erste Bundesliga 2009, wo wir Weihnachten, glaube ich, Fünfter, Sechster waren, 10 Punkte hinter.
Wo du denn den Vertrag unterschrieben hast,
woanders. Richtig, richtig. Okay, genau. Und das bereue ich jeden Tag tatsächlich. Ich hatte schöne Zeit in Lübeck, ohne Frage, aber ich hatte nicht damit gerechnet oder überhaupt nicht daran geahnt, dass wir am Ende die Spiele gegen Friesenheim gewinnen könnten, sollten.
Es war ja auch knapp.
War sehr knapp, aber Weihnachten davor sah das nicht unbedingt so aus. Aber dann haben wir die Kurve richtig gekriegt.
Wer war der Spieler mit dem größten Potenzial, den du bisher trainiert hast im Nachwuchsbereich? Oder das größte Talent, was du trainiert hast?
Ja, ich habe das immer genossen. Friedrich Repke.
Ja, der war Rückraum links auch bei der ersten Mannschaft, aber viel verletzt leider.
Viel verletzt, aber ich glaube schon, dass Freddy ist einer von den, ja, der hatte unfassbar Schnelligkeit, Sprungkraft, Wurf. Er hatte auch die Einstellung, aber leider war der Körper nicht die gleiche Meinung.
Was war das schönste und beste Buch, was du jemals gelesen hast?
Oder liest du gar nicht?
Doch, ich lese gar ganz viel. Ich lese tatsächlich nur isländische Krimis. Und da ist mein bester Autor Arnaldur Indriðason.
Ah klar, natürlich, den kennen wir doch beide.
Ja, oder? Den kenne ich.
Ja klar, Ludwig. Oh, mein, der ist in jeder Buchhandlung zu Hause.
Das macht immer ein Buch pro Jahr und die kommt immer
jetzt. Ein Sommernachtstraum wahrscheinlich heißt das.
Nein, nein. Und die kann man hier tatsächlich in jeder Buchhandlung in Deutschland kaufen. Die ist sowieso in ganz viele Sprachen
übersetzt. Sag's nochmal bitte, ich habe es schon wieder vergessen.
Arnaldur Indriðason.
Arnaldur Indriðason.
Indriðason. Der ist der Sohn von Indrede.
Ah ja.
So. Und die Bücher sind einfach fantastisch.
Gucke gerade die Serie Vikings, das hat auch so viel mit diesen Namen Vicky, zu tun. Ne?
Ja, den habe ich nämlich hier auch.
Guck, da ist er auf dem Arm. Da
auf dem Arm tätowiert.
Und den habe ich dabei.
Ja, guck mal.
Wer ist das jetzt? Ist das der Autor?
Nein, nein, das ist der Ragnar Lothbrok
von Vikings. Ragnar Lothbrok von Vikings. Ach, okay. Das ist der Hauptdarsteller dieser Serie. Das ist eine sehr, sehr coole Serie über die Wikinger. Olli, wenn du die nicht kennst und mal viel Zeit hast jetzt in den dunklen Monaten, die ja auch in Deutschland beginnen, nicht ganz so schlimm wie in Island, aber hier ist es ja auch relativ früh dunkel im Moment, kann ich dir die sehr ans Herz legen. Sehr gute Serie. Ja. Bist du so ein Serientyp auch? Guckst du viel?
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden
auch
Fall.
Deine Lieblingsserie Vikings, logischerweise, wenn man das tätowiert hat, oder?
Die habe ich schon durch. Zweimal.
Ja, das glaube ich. Ich bin jetzt gerade in der 5. Staffel, aber ich bin auf einem guten Weg, die auch zu vollenden. Ja.
Welches Tattoo fehlt dir noch?
Oh, mir fehlen tatsächlich ganz viele Tattoos. Ich muss noch hier vollzählig machen und eventuell auf dieser Seite, aber das sind alles so persönliche Dinge, die da drauf kommen.
Man sagt ja manchmal, das ist fast so wie eine Sucht, wenn man erstmal so damit angefangen hat, dass man dann sagt, ah, komm, irgendwann jetzt bin ich wieder dran.
Definitiv. Und es hat jetzt schon angefangen zu kribbeln und das dauert nicht mehr lange, bis ich da ein bisschen weitermache.
Welcher Handballer war in deiner aktiven Karriere derjenige, von dem du am meisten gelernt hast, beziehungsweise den du am meisten bewundert hast?
Staffan Olsson.
Auch Linkshänder?
Auch Linkshänder, Legende.
Was hat ihn nochmal besser gemacht als Olafur Stefansson, von dem du vorhin gesprochen hast? Oder kann man das nicht vergleichen?
Nee, Olafur Stefansson war natürlich von das Ganze einfach deutlich besser. Aber ich war 13, 14 und das war bei WM in Island. Und die hatten in unserem Dorf die Gruppenspiele. Und wir durften zugucken beim Training und da war Staffan da und ich hatte natürlich Autogrammkarte bekommen und ich hatte, glaube ich, diese Eindringdringe hier, diese Fotoapparaten da gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich will gegen ihn spielen. Und das war meine Motivation, mein Ziel mit 13, 14 und ich habe nicht locker gelassen, ich habe getrainiert wie besäuert und einfach diesen Traum befolgt. Ich wollte gegen Staffan Olsson spielen und das habe ich dann am Ende geschafft.
Yes, wann war das?
Wuppertal wahrscheinlich, ne?
Nee, mit Nationalmannschaft. Ah, mit Nationalmannschaft. Okay. Mit Nationalmannschaft. Da war ich 18 oder 19, genau. Da haben wir in Schweden gespielt gegen Schweden.
Man sieht, mit Einsatz, Willem und einem wenig Talent kann man sehr viel erreichen.
Definitiv, da bin ich das beste Beispiel. Ich konnte keinen Dreher, immer noch nicht.
Halt mal, du sitzt in einer Zeitmaschine. Du kannst dir ein Jahr aussuchen, vor oder zurück, und eine Woche da verbringen. Welche Zeit, welches Jahr würdest du angeben? Wen würdest du da gerne treffen wollen?
Ich würde zurück, wo man mit den Händen gegessen hat und war mit den Wikingern und in den Schlössern gewohnt hat und hat ein bisschen wie Schwein gelebt. Ich glaube, und man hat gekämpft und so. Ich glaube, dahin würde ich gerne. noch weiter in die Zukunft habe ich keinen Bock drauf, wegen das wird immer noch komplizierter, aber zurück würde ich gerne wegen, ich sehe mich schon mit Lammfell auf dem Rücken und auf einen schönen Gaul und ich glaube, das würde schon passen.
Mit den Frauen war das da ja auch immer ganz vernünftig, was man zumindest so in der Serie sieht, also das ging ja auch alles.
Ja, das war tatsächlich nicht, was ich gedacht habe, sondern ich wollte kämpfen.
Man kann sich das aber vorstellen, ne? Heidmar ja, ist schon absolut. Ein Typ.
Ja. Absolut. Sachen, also bist du in Sachen Digitalisierung bist du auch noch ja, so ein Stück weit hängen geblieben?
Nein, was heißt hängen geblieben? Ich öffne meine Mails auf jeden Fall.
Und WhatsApp ist auch kein Fremdwort für dich?
WhatsApp ist kein Fremdwort. Instagram bin ich nicht aktiv, aber ich habe Instagram. Gucke auch regelmäßig ein.
Facebook. Ja, guckst du da eigentlich auch immer mal so und überwachst du so ein weit deine Spieler, weil gerade so B-Jugend, C-Jugend, A-Jugend, auch zweite Mannschaft, diese haben ja alle Instagram heutzutage. Das ist ja das Medium. Das guckst du nochmal, wenn einer da vor dem Spiel samstags nachts um 5 Uhr aus der Disco was postet, dass du das mitkriegst?
Das machen viele Trainer das, ich kann das nicht nachvollziehen. Entweder vertraue ich meine Spieler oder nicht. Und früher oder später werden diese Spieler sowieso wegfallen und deswegen lohnt es sich nicht, den Aufwand zu kontrollieren. Und ich habe noch nie meine Spieler kontrolliert und werde definitiv nicht damit anfangen. Aber natürlich folge ich mit die Entwicklung und musst du machen, weil sonst bleibst du stehen. Natürlich mit, wie gesagt, Instagram und so weiter. So musst du auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung arbeiten.
Die TSV Hannover Burgdorf wird am Ende dieser Saison mit einer Schlagzeile versehen. Die Profis jetzt mal. Welche wird die sein?
Champions League Platz.
Wow. Das ist cool.
Also, dann.
Ich glaube, dass die Mannschaft, die Tabellen 1 hatte um die Uhrzeit, oder die.
Zu dieser Zeit in der Saison.
Zu dieser Zeit in der Saison, genau, würde nicht schlechter als Dritter, richtig?
Ja, es gibt eine Statistik, wenn man 14-0 Punkte hatte, was wir ja hatten. Ist bisher, das hatten glaube ich 20 Mannschaften in der Historie der Handball-Bundesliga und die schlechteste Platzierung aller 20 Mannschaften war der dritte Platz. Das würde aber nicht reichen für die Champions League. Du musst jetzt zu den besten zwei gehören.
Na, dann müssen die weiterhin Gas geben.
Da die deutsche Handball-Bundesliga, wir haben es ja am Anfang gehört, gesagt hat, der Antrag auf Festsetzung der Bundesliga-Tabelle vom 11. Spieltag als Endtabelle, dem wird nicht stattgegeben, müssen wir halt ein bisschen weitermachen.
Genau, dann stellen wir einen neuen Antrag, dass wir zukünftig nur noch zu Hause spielen. Ich glaube, der geht mit Sicherheit durch.
Na, da sind wir mal ganz zuversichtlich. Das war ein fantastischer Podcast. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Heidmar Felixson. Super, dass du da gewesen bist.
Genau, beim nächsten Mal aber nur unter einer Bedingung, du musst den Schafskopf mitbringen. Olli, den müssen wir beide dann
probieren. Ich nehme die Hoden, die
vergammeln. Da nehme ich dann auf der Board, das nehme ich mit.
Ja, das machen wir nächstes. Wir haben ja ein Jahr Zeit ungefähr, bis wir dich wieder einladen. Wir überlegen uns das ja noch, aber das werden wir dann mal probieren. Dann bringst du uns mal ein nettes Geschenk hier mit in den Podcast und wir haben ein schönes Bild.
Und bis dahin heißt es hier
Recken
Rocken.
Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf.
Die Recken!